Deutschlandfunk.
Ein Jahr ist Friedrich Merz jetzt Bundeskanzler.
So wahr mir Gott helfe.
Auch wenn er damals 2 Anläufe braucht, um zum Kanzler gewählt zu werden, das gab es vorher noch nie.
Herr Bundeskanzler, mit leichter Verspätung, aber umso herzlicher ein Glückwunsch zur Wahl.
Illusionen hat er sich offenbar keine gemacht.
Ja, es war klar, dass es schwierig wird.
War klar, dass es schwierig wird, aber dass seine Umfragewerte nach einem Jahr so schlecht sein würden?
Ich nehme den Missmut natürlich ernst.
Wir schauen heute auf ein Jahr Friedrich Merz als Bundeskanzler. Was hat er geschafft und woran scheitert er bisher?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Ihr bekommt Einschätzungen und Hintergründe, um mitreden zu können. Heute ist Montag, der 4. Mai. Meine Kollegin Friederike und der Bundeskanzler haben was gemeinsam.
Ich traue mich ja kaum noch was zu sagen. Ich habe eben eine Mail eines Hörers gelesen, der sagte, ich kann es nicht mehr hören, wenn die Frau immer sagt, dass sie aus dem Sauerland kommt. Aber ich versuche halt manchmal ein bisschen was zu erklären, weil ich
ja
auch wegkomme.
Naja, und ich habe sie auch explizit danach gefragt. Also beide kommen aus dem Sauerland. Nicht zu verwechseln mit dem Siegerland, direkt nebenan. Da komme ich her. Da gelten die Leute eher als ein bisschen stoffelig, sagen wir, also stur. Auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt. Aber ist auch egal. Friederike beobachtet jedenfalls für uns den Bundeskanzler.
Ich bin Friederike Sittle und leite seit Januar das Hauptstadtstudio unseres Senders, also unserer Senderfamilie Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.
Wo sieht sie denn den Sauerländer in Friedrich Merz?
Also wir im Sauerland sagen manchmal die Dinge so frei von der Leber weg, streiten uns ein bisschen und geben uns hinterher wieder die Hand. Das behaupte ich immer und das kommt mir manchmal bei Merz so vor.
Friederike begleitet Merz auch bei Reisen, zuletzt zum Beispiel in die USA. Gibt es einen Friedrich Merz vor und einen hinter den Kulissen?
Nee, da unterscheidet er sich für meine Begriffe nicht so sehr, sondern er weiß in vielen Themen sehr gut Bescheid und bringt die dann eben auch auf den Punkt, geht auf Fragen ein. Man merkt sowohl im öffentlichen Auftritt als auch in Hintergründen, dass er von manchen Fragen dann genervt ist und bei anderen mit denen ganz sportlich umgehen kann. Also da sehe ich nicht so die großen Unterschiede.
Alright. Wenn man sich aktuelle Umfragewerte von Merz ansieht, nach einem Jahr Kanzlerschaft, dann muss man sagen, sieht nicht besonders gut aus. In einem Bild-Ranking war vor kurzem der unbeliebteste Politiker Deutschlands. In anderen Umfragen sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber auch da sinken seine Zustimmungswerte deutlich. In einem internationalen Ranking gehört er ebenfalls zu den unbeliebtesten Regierungschefs weltweit. Nur Macron in Frankreich ist noch unbeliebter. Was glaubt Friederike? Macht das was mit Friedrich Merz?
Naja, das kann doch niemanden unberührt lassen. Ich meine, da investierst du wahnsinnig viel Zeit, um irgendwie Politik zu machen. Das war ja auch nun sein Ziel, Kanzler zu werden. Er hat sich das an einigen Stellen sicherlich auch einfacher vorgestellt, gerade in der Wirtschaftspolitik. Und dann bist du abhängig von dem allem, was der Trump macht, Putin natürlich auch, andere Großmächte in der Welt. Und dann kriegst du solche schlechten Umfragewerte. Bei manchem steckt da vielleicht auch nicht drin, bei manchen Sachen, die in der Koalition dann beredet werden, wo dann gestritten wird. Natürlich muss das was mit ihm machen. Gleichzeitig muss man auch sagen, also ich würde es zweiteilen. Einen großen Teil hat die Koalition mit dem, wie sie sich darbietet, wie sie Politik versucht umzusetzen oder nicht umsetzt. Aber ein anderer Anteil ist auch, dass sich unsere Diskussionen verändert haben, unsere mediale Aufmerksamkeit. Da tragen Medienleute schon auch was dazu bei, dass immer wieder skandalisiert wird. Da kommt Social Media dazu und da kommt einfach eine Lage dazu. Diese ganzen außenpolitischen Probleme, da kann die Wirtschaft gerade nicht wachsen. Wir haben den Energiepreisschock, weil da einfach die USA den Iran angegriffen haben und der sich wehrt und da einfach mal so eine Schifffahrtsstraße sperrt. So, was machst du denn damit jetzt? Und alle haben sie Interessen dabei. Und das ist natürlich so etwas, wo man sagen muss, vielleicht hätten frühere Regierungen auch schlechtere Umfragewerte gehabt, wenn sie in einer solchen Konstellation arbeiten würden. Aber das ist alles hätte Fahrradkette. Insofern muss sich diese Koalition auch mit den schlechten Werten auseinandersetzen.
Ja, und gleichzeitig ist es ja, wie du sagst, man kann ja durchaus auch zugestehen, dass auch viel los ist. Das sagt er ja auch selber, ne? Dass es keine einfachen Zeiten sind, dass es Krieg in der Ukraine immer noch gibt, dass es eine zweite Amtszeit von Donald Trump gibt. USA sind kein verlässlicher Partner mehr, Krieg im Iran, in Gaza. Also es ist auch einfach unglaublich viel los. Es ist nicht mehr so die Merkel-Ära, Ära, die auch zum Teil von viel Ruhe geprägt war.
Ja, wobei sie auch so etwas wie die Finanzkrise damals hatte. Und sie hat es vermocht mit dem damaligen Finanzminister Steinmeier, dass sie ein Signal der Ruhe ausgestrahlt hat und die Bevölkerung nicht die Banken gestürmt hat und die ihr Geld abgehoben hat. Also auch bei Angela Merkel gab es viele äußere Einflüsse. In diesem Irrsinn, den wir da gerade erleben, ist es sicherlich einmalig. Also ausgelöst durch Trump. Du weißt ja nie, was er als nächstes macht. Will er jetzt noch vielleicht Kuba irgendwie sich unter den Nagel reißen? Aber man muss dann natürlich Friedrich Merz auch sagen, also du weißt, du hast außenpolitisch wahnsinnig viel zu tun, dann sorg dafür, dass du gute Leute innenpolitisch hast, die das für dich vorbereiten. Und da hapert es dann offensichtlich, weil da einfach zu viele immer wieder Streitigkeiten ausbrechen, die so nicht sein müssten. Und er hat als Oppositionspolitiker immer kritisiert, dass die Ampel sich so gestritten hat. Nun passiert es ihm in der eigenen Koalition auch. Und da ist schon die Frage, ob sich da bemerkbar macht, dass er ja vorher nie regiert hat. Er war in keinem Regierungsamt. Ja, anders als andere in der Regierung, die dann vielleicht vorher schon mal gedient haben, aber nicht Friedrich Merz. Angela Merkel war ja vorher auch in Ministerämtern gewesen.
Wenn wir jetzt trotzdem noch mal vielleicht so mit einem Jahr Rückblick auf seine Errungenschaften bisher schauen. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen konnte er am meisten punkten?
Außenpolitisch auf jeden Fall. Da hat er einfach Statur. Da schafft er es auch europaweit, die Leute wieder zusammenzuholen, Vorschläge zu machen und sehr präsent zu sein. Er schafft auch diese Termine mit Donald Trump. Man würde sich ja immer wünschen, mein Gott, er könnte mal sagen, Junge, ne, Donald, so geht das alles nicht. Aber gut, er hat sich für eine realpolitische Perspektive entschieden. Kann man so machen. Innenpolitisch haben sich durchaus auch als Koalition ja schon einiges auf den Weg gebracht und sind sich auch einig geworden, SPD und die Union, in Sachen Migration da Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben jetzt einen Gesetzentwurf für die Krankenkassenreform und sie wollen bis Ende Juni ja dann auch, da wartet man auf die Ergebnisse einer Kommission zur Rente, dann wollen sie ja auch an die Rente noch weiter ran. Das sind Kernthemen und muss man auch sagen, das sind Sachen, die haben Koalitionen früher einfach mal nicht genügend bearbeitet, weil es auch um diese beiden Themen, ehrlich gesagt Gesundheit und Rente, immer Stress gibt und gibt so viele Lobbyisten dabei. Und natürlich auch sowas wie die Infrastruktur, da hat man sich ja dieses Sondervermögen noch bevor die Kanzlerwahl stattfand, noch in der alten Bundestagskonstellation gegönnt, also 500 Milliarden, was ja kein Vermögen ist, weil das besitzt man nicht, man muss Schulden aufnehmen. Aber damit saniert man jetzt zum Beispiel marode Straßen, Brücken, Bahn, da gibt es noch einen Klimaanteil dabei. Und da gibt es natürlich auch die Verteidigung. Auch da ist vieles vernachlässigt worden.
Es hat außerdem ein neues Wehrdienstgesetz gegeben oder eine neue Grundsicherung. Merz selbst sagt dazu bei Njoska im ARD-Interview.
Wir haben in diesem einen Jahr einiges hinbekommen, aber im Jahr auch noch nicht genug.
Naja, und es kommt eben auch viel Kritik am Bundeskanzler. Selbst aus der eigenen Koalition. Wenn SPD-Co-Chefin Bärbel Baas Merz' Aussagen zum Sozialsystem zum Beispiel kritisiert.
Dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und das entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit.
Oder wenn es um Merz' Äußerungen zum Stadtbild geht. Merz hatte ja im Oktober gesagt, man sei beim Thema Migration schon sehr weit. Nur im Stadtbild habe man noch immer dieses Problem. Da hat Katharina Dröge von den Grünen gesagt.
Das ist weiterhin ein Problem, das ich im Stadtbild sehe. Was haben Sie denn damit ganz konkret gesagt? Wie sieht man denn das Problem, außer an der Hautfarbe der Menschen? Wie wollen Sie dieses Problem denn erkennen? Diese Aussage, die ist absolut verletzend, die ist diskriminierend, die ist unanständig.
Was würde meine Kollegin Friederike Sittler aus dem Hauptstadtstudio sagen? Was sind Merz' größte Misserfolge bisher?
Naja, also das größte Problem, das er selbst kreiert hat, ist, dass er eine falsche Erwartung geweckt hat. Und das sagt er inzwischen auch. Also er hat ja dann schon in seinem ersten, nachdem er gewählt war und das ja erst im zweiten Anlauf, dann hat er gesagt, es gibt einen Herbst der Reformen. Ja. Und schon vorher im Sommer werden die Menschen spüren, dass wir jetzt regieren. Da hat er den Mund echt zu voll genommen und hat auch unterschätzt, wie lange es braucht, einfach Gesetze auf den Weg zu bringen, Veränderungen auf den Weg zu bringen. Und er hatte natürlich die Hoffnung, dass die Wirtschaft viel schneller darauf anspringen würde, schon allein mit dem Signal von, ja, das ist jetzt wieder eine unionsgeführte Regierung, dann geht es der Wirtschaft gut, dann investieren sie und so weiter. Das ist einfach mal überhaupt nicht aufgegangen. Inzwischen kann man ja immer sagen, Herbst der Reform, in welchem Jahr dann vielleicht? Also er war zu vollmundig und da hat er sich verkalkuliert und das muss er jetzt dann auch mit ausbaden und insgesamt diese Koalition.
Das heißt auch, viel Streit in der Koalition gibt es, wird ihm viel vorgeworfen, ist auch in den letzten Wochen ja sehr, sehr viel nochmal drüber berichtet worden. Würdest du sagen, er führt da auch eine Koalition nicht so richtig gut, sorgt nicht dafür, dass es irgendwie Sicherheit gibt, eine gewisse Ruhe, sondern dass sich auch wieder so viel gestritten wird, was er ja eigentlich auch gesagt hatte, das ist nicht gut, was er ja auch an der Ampel kritisiert hatte?
Ja, das ist jetzt wieder so die Frage, streiten die eigentlich wirklich so viel oder sind es notwendige Diskurse innerhalb von demokratischen Verfahren? Ich meine, SPD und Union stehen nun mal auch für unterschiedliche politische Positionen, aber die Wahlergebnisse bei der letzten Bundestagswahl waren eben so, dass nur die beiden miteinander koalieren konnten, wenn man nicht die AfD in der Regierung will. So, und jetzt setzen sie sich auseinander und dann muss man auch sagen, spielen viele Medien auch mit eine Rolle. Und es gibt ja inzwischen nicht nur so die klassischen Medien wie uns Öffentlich-Rechtliche und Zeitungen, sondern es gibt sehr viele Newsletter, Podcast-Produkte und. Und dann wird das natürlich auch immer wieder angefeuert, dann werden auch wieder Leute gefragt und die sagen dann auch wieder was dazu und schon ist wieder der große Streit da. Also man müsste mal wahrscheinlich ein wissenschaftliches Projekt aufsetzen und gucken, ob sich nicht andere Koalitionen auch so viel gestritten haben.
Jetzt wird ihm ja aber auch immer wieder vorgeworfen, dass er sich kommunikativ nicht richtig im Griff hat, ne? Zu impulsiv ist, dann kommt eben so eine Stadtbildäußerung von ihm oder dann sagt er, die Deutschen arbeiten nicht genug, spricht von Lifestyle-Teilzeit.
Ja, das hat man nicht selbst aufgebracht, das war eine andere Gruppe in der Union, aber du hast natürlich völlig recht, klar. Das sind genau dieses, wo ich am Anfang gesagt habe, da plautzt es aus ihm dann wieder so raus. Und er spricht eher über Menschen als mit den Menschen und lässt sich eben auch nicht so wirklich ein auf die verschiedenen Gruppen und gerade Menschen, die Sorge haben, in die Armut abzustürzen oder schon in Armut leben, die fühlen sich natürlich überhaupt nicht gesehen von einem solchen Kanzler. Und die Nöte der Menschen oder auch die Sorgen der Menschen, das wahrzunehmen, das könnte man ja jetzt dann auch aufteilen. Wenn es dann andere in der Regierung gäbe, die das dann stärker bespielen könnten, wäre es ja vielleicht auch eine Arbeitsteilung. Aber genau das funktioniert eben nicht so richtig gut. Jetzt könnte man auch sagen, ist übrigens erst ein Jahr vorbei, die haben noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl und diese ganze Spekulatius jetzt über, wir kriegen jetzt schon irgendwie eine Minderheitenregierung oder die Koalition zerbricht und dann müssen wir Neuwahlen machen und. Ich halte das ja ehrlich gesagt für sehr übertrieben momentan, weil die führenden Regierenden, würde ich mal sagen, haben jetzt gar kein Interesse dran. Im Nacken sitzt ihnen, dass im September nochmal wieder gewählt wird. Und zwar vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Berlin. Und man da große Angst hat, dass die AfD, die sich momentan weitgehend zurücklehnen kann und das alles an sich vorbeirauschen lässt und dann immer mehr Stimmen bekommt, dass diese AfD dann in Regierungsfunktion kommt in Sachsen-Anhalt. Und das treibt diese Koalition, das macht auch diese große Nervosität gerade aus.
Naja, eins seiner großen Ziele war ja, die AfD auch wieder kleiner zu kriegen. Und da muss man sich ja angucken, in manchen Umfragen hat die AfD die Union bundesweit zum Teil überholt. In Bundesländern in Ostdeutschland könnte sie die absolute Mehrheit holen. Also das ist ja schon etwas, was er sich vorgenommen hatte, was bisher überhaupt nicht funktioniert.
Ja, das muss er sich auch anrechnen lassen und dafür muss er sich dann eben auch verantworten und dafür kriegt er dann eben auch die Kritik ab. Genau, die Methode ist nicht aufgegangen. Viele haben ja auch davor gewarnt und gesagt, ihr könnt nicht einfach nur so ein bisschen weicher gekocht, aber Positionen der AfD übernehmen in Sachen Migration und dann anschließend glauben, dass die Leute nicht das Original wählen, nämlich die AfD.
Jetzt hat es in den letzten Tagen und Wochen ja einige Interviews mit Friedrich Merz gegeben, wo er sich zum Teil auch durchaus mal selbstkritisch gezeigt hat. In der ARD hat er gesagt, dass er schon auch versucht, seine Sprache, seine Kommunikation anzupassen. Gleichzeitig sagt er aber auch,
ich möchte nicht rund wie ein Kieselstein reden und werden. Das ist nicht meine Art und auch nicht meine Kommunikation.
Und wenn meine Kollegin Friederike Sittler das alles so hört, was glaubt sie, nimmt Merz sich jetzt fürs zweite Kanzlerjahr vor?
Also ich hoffe mal darauf, dass sich jetzt alle nach diesen Tagen der großen Interviews dann mal ein bisschen zurücknehmen, in Ruhe miteinander reden und es mag ja für Journalistinnen und Journalisten unbefriedigend sein, aber einfach da erstmal nichts rauskommt an Atmosphäre und drumherum, sondern sie schlicht und ergreifend Vorschläge machen und dann die Reformen auch umsetzen. Also er ist heute übrigens, der Merz, nicht zu einem europäischen Termin nach Armenien gereist. Da hätte er eigentlich sein sollen. Und er ist jetzt bei der Präsidiumssitzung seiner Partei. Das ist, finde ich, schon mal das Zeichen von, ich habe auch verstanden, ich muss hier innenpolitisch was tun. Also gehe ich mal davon aus, er hat sich vorgenommen, innenpolitisch da stärker dahinterher zu sein und die drei Parteien wieder zusammenzubringen, CSU, CDU und SPD. Aber ich bin jetzt sehr gespannt und versuche erstmal diese Woche des einjährigen Jubiläums zu überstehen, weil es ist jetzt wirklich sehr aufgewühlt, gerade die Stimmung und dieses Scharmützel in der Öffentlichkeit.
Wenn wir jetzt mal nochmal absolut unaufgeregt betrachten auf einer Skala, Menschen lieben ja Skalen, ne? Friedrich Merz, Performance als Kanzler, ein Jahr, Skala von 1 bis 10, 1 richtig schlecht, 10 echt gut. Wie viele Punkte würdest du ihm geben?
Letzte Woche hätte ich vielleicht noch 6 gegeben, diese Woche 5, weil es gerade jetzt mit diesen Interviews auch nicht so richtig gut läuft. Und das ist aber dann nur ein Mittelwert, weil außenpolitisch besser, innenpolitisch schwierig, Kommunikation echt ausbaufähig. Da braucht man, glaube ich, einen guten Kommunikationsberater.
Was denkst du, ist er in einem Jahr noch Kanzler?
Ja, ich glaube, dass es so sein wird. Ich kann mich total irren und diese Koalition bricht auseinander. Aber die Sorge davor, dass man dann vor einem totalen Chaos steht, weil Neuwahlen oder Minderheitenregierung, die sollte größer sein als die Lust daran, eine Koalition zu zerstören.
Ein Tipp, den du Friedrich Merz mitgeben würdest als Sauerländerin?
Jetzt kommt wieder die Sauerländerin, die sollte ich doch zurücknehmen.
Nee, ich finde, dass du die Sauerländerin auch gut raushängen lassen kannst. Wann hat man denn schon mal jemanden aus dem Sauerland, aus Arnsberg?
Ja. Ist gebongt. Also der Tipp ist tatsächlich, mehr die Menschen wahrzunehmen und in ihrer Unterschiedlichkeit in Deutschland sich mehr mit ihnen auseinanderzusetzen und wirklich mehr auch zu vermitteln. Ich sehe euch.
Das war Unboxing News für heute. HörerInnen-Mails, die sich kritisch mit Friederike als Sauerländerin auseinandersetzen, die könnt ihr gern einfach an uns schicken. unboxingnews@deutschlandradio.de. Das Team dieser Folge: Justus Wolters, Ingo Rockenberg, Katja Vossenberg, Neni Sané, Julian Hilgert und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.